dass das recht bekannt ist, besonders in der Weihnachtszeit, weil Micha 700 Jahre vor Christus schon genau den Geburtsort von Jesus vorhergesagt hat. Bethlehem. Und Micha schreibt hier im 5. Kapitel über Jesus. Nicht nur über seinen Geburtsort, sondern er schreibt, dass mit diesem Geburtsort Bethlehem nicht der Beginn der Existenz des Messias war, sondern seine Ursprünge, sie reichen zurück bis in die Ewigkeit. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Aber auch, was nach diesen ersten beiden Versen aus Micha 5 noch weiter angekündigt wird, das ist weit weniger bekannt als so die ersten zwei Verse aus Micha 5. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie Micha die Herrschaft Christi beschreibt, das geistliche Reich Gottes und wie Christus sein Reich beherrscht. Jesus Christus, er ist es, der uns Frieden und Sicherheit und Einheit schenkt, der die ganze Welt regiert. Heute wollen wir uns nun den letzten Abschnitt aus Micha 5 anschauen und hier geht es um die Gemeinde Jesu Christi. Ja, es geht damit auch ganz konkret um uns, die wir Teil der Gemeinde Jesu sind. Micha, er schreibt 700 Jahre vor Christus, er schreibt über uns. Er schreibt über die Gemeinde. Und zu Beginn dieses neuen Jahres wollen wir uns diese Worte Michas über die Gemeinde zu Herzen nehmen. Sowohl als Ermutigung, aber auch als Ermahnung. Lasst uns miteinander lesen Micha Kapitel 5 und wir lesen die Verse 6 bis 14. Micha Kapitel 5 ab Vers 6. Und der Rest Jakobs, er wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschauer auf das Kraut, der nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. Und der Rest Jakobs wird unter den Nationen inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein Junglöwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, zertritt und zerreißt und niemand rettet. Deine Hand sei erhoben über deine Gegner und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. Und an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da rotte ich deine Pferde aus deiner Mitte aus und lasse deine Kriegswagen verloren gehen. Da rotte ich die Städte deines Landes aus und reiße all deine Festungen nieder. Da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus und du wirst keine Wahrsager mehr haben. Da rotte ich deine Götzenbilder aus und deine Gedenksteine aus deiner Mitte und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände. Da reiße ich deine Ascherim aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte. Und ich übe im Zorn und in Erregung und Rache an den Nationen, die nicht gehört haben. Lass uns noch einmal um den Segen Gottes bitten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass dein Wort wahr ist. Dass dein Wort nicht Menschenwort ist. Und wir bitten dich, lass auch uns erkennen heute Morgen. Und es aufnehmen als das, was es ist, dein Wort. Wort, das Leben schafft. Und so stärke uns, Herr, und all jene, die zuhören. Und wirke durch dein Wort an uns, und kräftige uns und stärke uns zur Ehre deines Namens. Amen. Wie so viele Propheten beschreibt auch Micha die Gemeinde als der Überrest oder der Rest des Volkes. Es ist nicht die ganze Nation Israel, nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams, sondern ein Überrest, und zwar die Gläubigen, die nicht auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen, sondern auf die Gnade Gottes. Die vertrauen auf den Retter von Gott, den Messias, Jesus Christus, von dem Micha ankündigt, er wird in Bethlehem geboren. Und Micha beschreibt außerdem, dass dieser gläubige Überrest der Gemeinde Jesu nicht an einem Ort, nicht in einem Land, in einem Volk zusammen sein wird. Wie Micha es noch kannte, der in Jerusalem lebte. Sondern er schreibt, dieser gläubige Rest, er wird inmitten vieler Völker sein. Verstreut. verteilt. Eine zerstreute Schar, verteilt lebend unter den verschiedenen Nationen und Völkern. Für die Hörer und die Leser, die ersten Hörer und Leser zu Michas Zeit, muss das absolut frustrierend und erschütternd geklungen haben. Was? Verteilt unter die Völker? Das ist ja grausam. Das ist genau das, wovor sich die Juden gefürchtet haben. Nur ein Rest? Und dann noch nicht mal an einem Ort, kein eigener Staat, sondern inmitten der Völker? Micha, willst du uns Angst machen? Das klingt so, als würde Gott sein Volk aufgeben. Als würde er richten und nicht mehr sammeln. Wie sollten sie Gott dienen können in so einem Zustand? Wie sollten sie Gott heilig leben inmitten der Völker, der unreinen Nationen? Doch diese Worte Gottes durch Micha sind keine Worte des Gerichts. Keine Worte zur Entmutigung, sondern zur Ermutigung und zur Ermahnung. Und als solche wollen wir sie nun auch persönlich für uns anwenden und aufnehmen. Erstens, Christus gebraucht die Gemeinde unter den Völkern. Christus gebraucht seine Gemeinde inmitten der Völker. Wie gebraucht Jesus seine Gemeinde, diesen gläubigen Überrest, dieses Volk unter Christus, das verteilt ist unter den Nationen? Wir finden hier zwei Bilder, die Micha gebraucht. Christus gebraucht die Gemeinde wie belebendes Wasser. Vers 6 haben wir gelesen, der Rest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau vom Herrn, wie Regenschauer auf das Kraut, das nicht auf Menschen wartet und nicht auf Menschenkinder harrt. Was für ein fantastisches Bild, oder? Da denken die Leute, was können wir schon tun? Wir sind klein, wir sind verteilt, was für einen Nutzen können wir haben in dieser Form? Und was gibt es für ein treffenderes Bild als Tau und Regen? Klein in sich selbst, verteilt auf das ganze Land, aber gerade darin mit enorm wichtiger, ja lebenswichtiger Wirkung. Wie Tau und wie Regen in den vielen kleinen Tropfen, doch solch einen Nutzen hat, wie Gottes Gebrauch zum Leben und zum Erhalt dieser Welt. So kündigt Micha an, Gott wird seine Gemeinde gebrauchen, obwohl sie verteilt ist, obwohl sie klein ist, wie Tau vom Herrn, wie Regen auf das Kraut. Nun, inwiefern ist die Gemeinde Jesu, inwiefern können wir diesem neuen Jahr von Christus gebraucht werden als Gemeinde, wie belebendes Wasser in dieser Welt? Hier ist vor allem die Verkündigung gemeint. Das, was Leben weckt, ist die gute Botschaft der herrlichen Gnade Gottes. Als Gemeinde sind wir beauftragt, an allen Orten, unter allen Völkern, in allen Ländern, auf allen Sprachen zu predigen, dass Gott Mensch geworden ist, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Dass er Mensch geworden ist, um als Mensch für unsere Schuld vor Gott zu bezahlen. Die Botschaft der Gemeinde ist die Nachricht, dass unser Gott ein gnädiger Gott ist, ein vergebender Gott ist, der auf sich selbst unsere Schuld geladen hat, damit wir vor ihn treten können, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können, damit wir Frieden haben können mit dem gerechten und heiligen Gott. Und wir bezeugen es als Gemeinde, weil wir solche sind, die Gnade erfahren haben. Die Gnade geliebt gewonnen haben, weil wir sie so nötig haben. Jesus ist der Retter, der die Strafe am Kreuz auf sich genommen hat. Er ist unser Stellvertreter geworden und er hat unsere Sünden weit weggeworfen. Sofern der Osten ist vom Westen. Er ist gestorben für unsere Sünden. Er hat sie in den Abgrund gezogen. Und er ist auferstanden und spricht allen, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott zu. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Botschaft wie Tau vom Herrn ist? Wie Regengüsse auf trockenes Land? Habt ihr das schon mal erfahren? Wie diese Botschaft euch erquickt hat, eure Herzen erneuert hat, Leben eingehaucht hat. Als Verkündiger dieser Wahrheit sollen wir wie Regen Wasser des Lebens verbreiten. So wie Gott den Regen gebraucht, um diese Welt zu erhalten. Um nach einem Winter auch wieder neu Blüten und Früchte hervorzubringen. So gebraucht er seine Gemeinde, um das Wasser des Lebens zu verbreiten. Auf dieser Erde, in dieser Welt, inmitten vieler Völker, trotz der kleinen Kraft der Gemeinde, trotz all dieser Verteilung, ja gerade in dieser Verteilung. Und wir wollen diese Gnade Gottes bezeugen, diese Botschaft, sie weckt Leben, geistliches Leben. In einer dürren, in einer abgestorbenen Welt, geistlich tot. Wie eine Pflanze vertrocknet und dürr, so ist der Mensch in seiner Schuld, ohne Kraft, ohne jegliche Möglichkeit, sich selbst mit dem zu versorgen, was er braucht zum Leben. Denn ein Mensch kann dieses Wasser, was er braucht, nicht selbst fördern. Übrigens, auch im übertragenen Sinne ist das durchaus wahr. Wir können so viel produzieren, aber wir können kein Wasser schaffen. Wir können kein Wasser machen. Wir brauchen es vom Herrn. Und so ist auch diese Welt. Sie kann sich kein eigenes Evangelium machen. Sie kann nichts schaffen, was die Sünden vor Gott bedeckt. Diese Welt, sie braucht das Evangelium. Und Gott sagt, er gebraucht seine Gemeinde, um es zu verteilen auf dieses Land. Und wie Regen aus dem Himmel, so ist diese Lehre. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Aus Gnade. Durch Glauben allein. Nicht deine Werke, nicht deine Opfer, nicht all das, was du bringen kannst. Sondern Gnade ist es. Christus ist für Sünder gestorben. Die Verkündigung der Gnade von Jesus Christus ist keine Menschenlehre. Keine psychologische Motivation, es sind keine Lebensratschläge, sondern so wie der Regen nicht von den Menschen kommt, noch auf den Menschen wartet, so ist auch das Evangelium nicht von den Menschen, sondern vom Himmel. Und allein fähig, Leben zu wecken, Wachstum zu schenken, geistlich mit Gott zu verbinden. Aber Christus, er gebraucht seine Gemeinde, dieses Wasser des Lebens auszubreiten auf dieser Erde. Er hätte Engelschöre gebrauchen können. Oder er hätte mit Donner und Blitz wie vom Berg Sinai mit schallender Stimme sprechen können. Aber er hat in seinem Ratschluss entschieden, seine Gemeinde zu gebrauchen. Wie Tau vom Herrn. Wie Regen, das auf das Kraut regnet. Mit der Verkündigung seiner Gemeinde, mit der Verkündigung des Evangeliums, gebraucht Christus seine Gemeinde. Aber auch mit den Werken der Christen. Auch diese sollen erquickend sein. Denn auch sie kommen nicht aus dem Eigensinn oder der Selbstgerechtigkeit des Menschen, sondern sie fließen aus der Liebe, die Gott den Gläubigen schenkt. So wie Tau, diese winzigen Wassertropfen, die sich auf die Blätter setzen, und die ganze Erde befeuchten, wenn die Luft kühler wird. So sind auch die Liebeswerke der Gemeinde unterstützend und erfrischend in der Dürre dieser Welt, in der Trockenheit dieser Welt. Und sie sollen es sein. Die Gemeinde soll erkannt werden als solche, die ein verändertes Leben haben. Die eine andere Quelle der Liebe haben, die diese Welt nicht kennt. Manche Pflanzen, sie überleben Dürrezeiten nur aufgrund des Taus. In Zeiten, wo es wenig regnet. Da ist der Tau das, was die Pflanzen am Leben erhält. Und in gewisser Weise ist das, was diese Welt am Leben erhält, die Gemeinde. Gott erhält diese Welt aufgrund seiner Auserwählten, aufgrund seiner Gemeinde, aufgrund des Auftrags, den er seiner Gemeinde gegeben hat. Und es kommt der Tag, wo er die Seinen sammeln wird und wo er die ganze Erde richten wird. Aber der Grund, warum dieser Tag noch nicht gekommen ist, ist die Gemeinde. Gott wartet mit Langmut, weil er noch Menschen erreichen will durch die Verkündigung seiner Gemeinde. Weil er noch Leben bestimmt hat, geistliches Leben in dieser Welt. Und es ist so wie der Tau, es ist zart und mild. Trockene Halme zerbrechen nicht durch den Tau. Und doch spendet er Feuchtigkeit und gibt Kraft. Christliche Nächstenliebe hat diese Welt bereits geprägt. Bezeugt, dass es einen Gott gibt, der die Herzen verändern kann. Vieles, was wir als Errungenschaften des zivilen Zusammenlebens preisen in der heutigen Zeit, es beruht auf der Liebe und auf der Fürsorge gegenüber den Schwachen und Notleidenden aufgrund eines christlichen Verständnisses. Aufgrund eines christlichen Zeugnisses. Nicht die Moral der sogenannten Evolution, das ist menschliches und eigensinniges Denken. Der Stärkere setzt sich durch. Aber liebe Gemeinde, lasst uns das Evangelium verkünden wie Regentropfen auf das Land, das selbst hartes, trockenes Land erweichen kann. Nicht wie eine Sturmflut, die alles wegreißt, aber kontinuierlich und ausgebreitet. Dieses Land mit der guten Botschaft zu bewässern im Namen unseres Herrn, dessen Gnade wir bezeugen. Und lasst es uns bezeugen mit wahrhaftiger Liebe, die nicht berechnend ist, sondern die gebend ist, die aufopfernd ist. Doch Micha gebraucht noch ein zweites Bild. Christus gebraucht die Gemeinde auch wie einen reißenden Löwen. Hier heißt es, und der Rest Jakobs wird unter den Nationen inmitten vieler Völker sein, wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein Junglöwe unter den Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, zertritt und zerreißt und niemand rettet. Das ist ja durchaus ein Kontrast, oder? Zarter Morgentau und dann ein reißender Löwe. Inwiefern gebraucht denn Jesus seine Gemeinde in der Welt wie einen Löwen? Nun, ich bin der Überzeugung, es sind genau die gleichen Dinge, die die Gemeinde sowohl zum zarten Instrument des Lebens als auch zum niederreißenden Instrument des Todes machen. Das verkündete Wort und das liebende Werk. Durch die Predigt der Gnade Gottes reißen die Christen alles nieder, was sich gegen die Ehre und die Hoheit Gottes erhebt. All die Gedankengebäude, wie Paulus sie nennt, werden zerstört. Nicht durch physische Gewalt, das meint Micha nicht, aber in der Kraft der Worte. Mit dem Mut eines Löwen reißt die wahre gläubige Gemeinde die Selbstgerechtigkeit und den Stolz der Menschen in den Staub. Da ist keiner, der sich mehr rühmen kann vor Gott. Kein einziger. Kein einziger, der erhoben wird aufgrund seiner Verdienste, aufgrund seines Werkes. Nein, die Verkündigung der Gnade der Gemeinde, sie reißt all den Stolz der Menschen nieder. All das, woran sich die Menschen in ihrer Selbstgerechtigkeit klammern wollen. Die Verkündigung der Gnade, sie bezeugt, wir sind alle Sünder. Und wir können allein aus Gnade durch Glauben an den Herrn Jesus Christus gerettet werden, der für Sünder starb. Für Sünder. Die Verkündigung der Gemeinde, sie reißt das trotzige Selbstvertrauen nieder, das die Menschen entwickelt haben. Oh, wie sie rufen und sich gegenseitig bestätigen wollen. Sie bräuchten keinen Gott. Wir können die Welt erklären ohne einen Schöpfer. Es gäbe keinen Gott. All das sind ganz natürliche Zusammenhänge, sagen sie. Oder sie meinen, sie könnten die Welt und das Leben und den Menschen ohne Gott erklären und seien darum auch niemanden verantwortlich.
Die Erde ist voll von diesem Hochmut, von diesem Dünkel, von diesem Selbstvertrauen, von dieser Abscheu gegenüber aller Verantwortung. Der Tod sei einfach ein großes Nichts, gehöre zum Kreislauf des Lebens. Aber die Predigt des Wortes Gottes zerstört all diese Lügengespinste, weil wir Gott den guten Schöpfer predigen, der auch ein gerechter Richter ist, der kommen wird und alle Menschen richten wird für das, was sie getan haben, vor dem jeder Mensch sich verantworten muss. Jesus sagt sogar für jedes unnütze Wort. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Könnt ihr euch vorstellen, wie das klar gepredigte Evangelium wie ein Löwe zerreißt, was die Menschen sich aufbauen? Woran die Menschen sich aufrichten wollen gegen Gott? Das Wort vom Kreuz, es zerbricht den Hochmut des Menschen. Es macht die Weisheit der Menschen zur Torheit. Es entzieht allen falschen Hoffnungen den Boden. Ja, es raubt und es reißt und es überwältigt all die falschen, menschenerdachten Formen, wie sie ihre Sünden rechtfertigen wollen, wie sie ihrer Verantwortung gegenüber Gott entkommen wollen, wie sie sich gegenseitig gerecht sprechen wollen, wie sie Gott aus dem Weg gehen wollen und sich trotzdem sicher und gut fühlen. Die Predigt der Gemeinde offenbart die Oberflächlichkeit der gottlosen Gesellschaft, die Haltlosigkeit ihrer Fantasien. Wir kommen heute Morgen hier zusammen, weil wir erkannt haben, dass all diese falschen Hoffnungen nicht tragen. Weil das Wort Gottes, gepredigt, in unserem Leben bereits das bewirkt hat, wie so ein Löwe, der all das, worauf wir uns rühmen wollten, zunichte gemacht hat. Wie Paulus sagt, ich achte das für Dreck, was mir früher so wichtig war. Christus und seine Gnade, sie haben es alles niedergerissen. Und keine Täuschung dieser Welt kann die Kraft der Wahrheit Gottes überwinden. So klein, so verteilt, so schwach an sich selbst. Aber diese Botschaft, die wir haben, sie wird von keiner Weisheit, von keiner Wissenschaft, von keiner Kraft dieser Welt überwunden. Und gleichzeitig ist es das Zeugnis der Gemeinde, der Liebe untereinander und dem Mitmenschen gegenüber, ohne Berechnung, ohne Gegenleistung, ohne Argwohn, ohne Zwang. Das Zeugnis der Gemeinde im Wort und in der Tat, es überführt die Gewissen der Menschen, dass sie nicht mehr ruhig schlafen können. Oh, die Predigt, diese Worte, die gepredigt wurden, okay, da kann man vielleicht auf Durchzug stellen. Dem höre ich nicht zu, da spotte ich drüber. Aber mein Nachbar, und wie er lebt, weil er Christus kennt, dem kann ich nicht entkommen. Und wie er liebt. Und es lässt mich nicht los, dass ich merke, hier ist ein Gott, der offensichtlich im Leben eingreift von diesem Menschen. Die merken, dass es einen Gott gibt, der tätig ist, der Menschen verändert, der Leben erneuert, der Menschen befreit. Habt ihr euch schon mal geärgert über einen Autofahrer vor euch, der sich an die Geschwindigkeitsgebote gehalten hat? Das ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber warum ist das so ärgerlich? Nun, weil es viel leichter ist, eine eigene Übertretung damit zu rechtfertigen, dass es alle so tun. Und insgeheim freut man sich vielleicht, wenn einer vor einem besonders schnell fährt, denn wenn irgendwo eine Blitze steht, dann wird der erst erwischt und ich kann auch schnell abbremsen.
Aber Gerechtigkeit und Gehorsam, sie können diejenigen erzürnen, die die Sünde lieben. Und wenn die Gemeinde, wenn Christen in dieser Welt so leben, wie es gut und richtig ist, oh, das erzürnt diejenigen, die die Sünde lieben. Denn das klagt sie an. Ihr Gewissen. Sie können es nicht länger betäuben. Sie merken, oh, ich will anders leben. Ich will meinen Begierden nachgehen. Aber ich will nicht daran erinnert werden, dass es falsch ist. Aber die Bibel sagt, wir sollen als untadelige Kinder Gottes leuchten wie Himmelslichter, mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt, indem wir uns an dem Wort Gottes festhalten und es befolgen. Durch Gehorsam, durch Gerechtigkeit, durch ein tugendhaftes Leben, durch ein Leben, das danach strebt, nach Heiligung und nach Gottes Wohlgefallen. Es ist wie ein Löwe in dieser Welt, das die falsche Selbstgerechtigkeit niederreißt, weil es einen Spiegel vor die Augen stellt, dass die Menschen Sünder sind, dass sie ihre Taten nicht rechtfertigen können. Und so ist die Gemeinde in ihrem Auftrag in dieser Welt gleichzeitig mild und erquickend. Sucht zu gewinnen, sucht Leben zu wecken, wie Morgentau, und ist gleichzeitig zerstörend und reißend wie ein Löwe. In 2. Korinther 2 beschreibt Paulus es so: Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Wer ist dazu tüchtig? Es ist die Gemeinde, die von Christus beauftragt und befähigt ist, inmitten vieler Völker dies zu erfüllen. Evangelisch-reformierte Baptistengemeinde Wetzlar, sind wir so eine Gemeinde? Wie Tau und wie ein Löwe? Wir sollen beides sein. Beides. Es reicht nicht zu sagen, ach ja, ich bin halt der Löwentyp, du bist der Tautyp. Ich presche einfach vor und du kannst gucken, ob du noch irgendwas beleben kannst. Wir sollen beides sein. Tau vom Herrn. Und gerade in der Verkündigung damit auch ein reißender Löwe. Dass wir keine falschen Kompromisse eingehen. Dass wir das Wort Gottes nicht beschneiden. Dass wir nicht das Gesetz Gottes verdunkeln, sondern sein Evangelium ganz und klar geben. Denn darin ist Leben zum Leben und gleichzeitig Tod zum Tod. Hier ist Gnade und Gericht enthalten. Und es ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, auch in diesem neuen Jahr, das zu verkünden. Das in diese Welt zu tragen. Durch das Evangelium kann Christus uns so gebrauchen. Lasst uns in diesem neuen Jahr beides sein. Wir predigen Gnade und Gericht. Und wir leben Liebe und Gehorsam zum Zeugnis der Gnade und Herrlichkeit Gottes. Aber wir wollen uns noch einen zweiten Punkt anschauen. Christus heiligt die Gemeinde unter den Völkern. Neben der Weise, wie Christus seine verstreute kleine Gemeinde in dieser Welt, in dieser ganzen Welt gebraucht, beschreibt unser Text auch, wie Christus seine Gemeinde heiligt, obwohl sie so unter den Nationen verteilt ist. Und er tut es durch scheinbare Schwachheit. Er rottet aus, heißt es hier immer wieder. Er entfernt. Er zerstört. Er nimmt weg. So wie einst Gideon mit seiner Armee immer weiter verkleinert wurde, damit die Ehre Gottes offenbar wird, so macht Jesus es auch mit seiner Gemeinde. Er entzieht ihr alles, was sie vom Vertrauen auf Gott abbringen kann. Alles, was uns hindert, allein auf Christus zu hoffen und an ihn zu glauben. Wir lesen, Jesus heiligt seine Gemeinde, indem er militärische Sicherheiten entfernt. Vers 9, an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, da rotte ich deine Pferde aus deiner Mitte aus und lasse deine Kriegswagen verloren gehen. Pferde und Kriegswagen. Das ist ein Zeichen für die militärische Kraft. Die Gemeinde, von der Micha hier schreibt, sie hat keine Armee mehr. Kein Heer, wie David es hatte. Keine Kriegswagen, wie Salomo. Schon damals warnte Gott davor, dass Israel ihr Vertrauen auf Ross und Reiter anstatt auf Gott setzen könnte. Und darum sollten die Könige nicht zu viele Pferde besitzen, nicht zu viele Kriegswagen. Sie sollten auf Gott vertrauen. Aber hier schreibt Micha, ich rotte sie ganz aus. Keine Armee. Für die Gemeinde gilt, sie hat keine militärische Gewalt. Die gefallene Kirche Roms hat ihre Garde. Die wahre Gemeinde hat kein Militär. Es gibt nicht die Armee der Kirche. Denn die Gemeinde vertraut nicht auf die Ausbreitung oder die Verteidigung des Reiches Gottes durch Waffengewalt, sondern auf das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, und auf die Verheißung Gottes, dass er alles lenkt und leitet zum Guten für die, die ihn lieben. Und ja, er gebraucht staatliche Gewalten. Er gebraucht Militär zum Schutz von Ländern und die Gemeinden profitieren davon. Aber die Gemeinde selbst hat kein Militär. Das Reich Gottes in dieser Welt hat keine Armee. Vielleicht geht es auch uns manchmal so, wenn Christen verfolgt werden von islamischen oder hinduistischen oder kommunistischen Staaten. Wir sehen dieses Leid und wir sehen, wie Unrecht geschieht. Und wir denken, oh, vielleicht könnte eine Kirchenarmee für mehr Gerechtigkeit, für mehr Schutz sorgen, als so manche Staaten oder Bündnisse es bereit sind zu tun. Aber das ist nicht das Mittel Gottes. Es ist nicht das Mittel Gottes. Und auch im Kleinen müssen wir lernen, nicht auf Gewalt und Demonstration von Stärke und physischer Kraft oder großer Zahl zu vertrauen, wie es die Regenten dieser Welt tun, sondern auf Gott, der sich um uns sorgt, der gerade in unserer Schwachheit stark ist. Und Gott sagt hier über die Gemeinde, ich rotte all das aus, denn sie sollen auf mich vertrauen. Gott heiligt seine Gemeinde, indem er ihnen das Vertrauen auf die physische Kraft nimmt, damit wir nicht verführt werden, damit wir nicht plötzlich auf uns selbst schauen, sondern um Wissen um unsere Abhängigkeit vom Herrn. Er ist es, der uns schützen muss. Er ist unser Schutz und unser Schild. Aber wir erfahren hier auch, Jesus heiligt seine Gemeinde, indem er zivile Sicherheiten entfernt. Vers 10, da rotte ich die Städte deines Landes aus und reiße all deine Festungen nieder. Ihr kennt das. Städte wurden gebaut mit einer Stadtmauer. Es war einfach eine Sicherheit. Wenn Feinde kamen, dann haben sich die Bauern sind sie alle in die befestigte Stadt oder sogar in eine Festung gegangen, die besser verteidigt werden konnte, wo man ausharren konnte, bis die Feinde wieder gegangen sind. Eine merkwürdige Aussage, dass Jesus hier sagt, dass Gott hier sagt, ich rotte die Städte deines Landes aus. Städte und Festungen bauen hat Gott zu keiner Zeit verboten. Es ist uns nicht verboten, in Städten zu wohnen. Aber selbst das, was erlaubt ist, kann uns wegbringen vom Vertrauen auf Gott. Städte und Festungen sind natürliche, sind zivile Sicherheiten, menschliche Weisheit und Kraft, die das Leben erleichtern, die es bewahren für ein Stück. Aber es gibt keine christlichen Städte, keine Kirchenfestungen, in die bedrängte Gläubige flüchten können. Manche Kathedralen sehen fast so aus, aber zuweilen entzieht Christus den Gemeinden so manche gute und auch erlaubte Annehmlichkeiten, Geld und Gunst bei den Behörden und Gebäude und zivile Privilegien. Nicht, weil sie verboten sind in sich selbst, aber weil all das zum Gegenstand unserer Hoffnung und unseres Glückes werden kann, anstatt auf Gott zu vertrauen. Wie viele Gemeinden sind zerstritten aufgrund von Gebäudebau, aufgrund von Geldfragen, aufgrund davon, wie man mit welchen Behörden zusammenarbeiten muss, wonach man sich richten muss. Und manchmal raubt Christus der Gemeinde so manche Dinge, die an sich nicht schlecht sind, um sie zu heiligen, um wieder neu den Blick auf Christus zu lenken. Noch einmal, es ist Gott, der spricht: Ich rotte aus, ich reiße deine Festungen nieder. Es sind nicht die Gottlosen, es sind nicht die Feinde. Gott selbst, er sagt: Ich heilige euch damit. Ich nehme euch das, was euch ablenkt von mir. Christus heiligt seine Gemeinde, wenn er das entfernt, was sie ablenkt vom Vertrauen auf ihn. Und ich hoffe, in diesem kommenden Jahr sind wir bereit, das loszulassen, was uns hindert, das zu erkennen, was uns hindert, Gott zu vertrauen, wenn er uns nimmt, das, was uns vielleicht lieb geworden ist, aber uns abbringt von dem, wozu wir berufen worden sind. Und Jesus heiligt seine Gemeinde, indem er mystische Sicherheiten entfernt. Vers 11, da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus und du wirst keine Wahrsager mehr haben. Seit Menschengedenken ist das Verlangen groß, das zu beherrschen, was sich unserer Kraft entzieht. Das zu durchschauen, was unseren natürlichen Augen verborgen ist. Macht über die Geisterwelt, Einsicht in die Zukunft, darin liegt der Wunsch nach Sicherheit. Sich selbst Sicherheit zu garantieren, Macht auszuüben. Es werden Geister angerufen, Tote befragt, Horoskope gedeutet, Eingeweide oder Vogelflug betrachtet, Handlinien gelesen und was dergleichen noch mehr. Eine Vielzahl an esoterischen oder schamanenhaften Heilpraktiken wird auch immer in unserer Zeit immer noch beliebter. Und schon zu Beginn der neutestamentlichen Gemeinde, da gab es solche wie Simon, den Zauberer in Apostelgeschichte 8, der wollte die Kraft des Heiligen Geistes beherrschen wie ein Zaubermittel. Und auch heute gibt es Christen, die wünschen sich, dass die Verbindung zu Gott wie so ein persönliches Orakel funktioniert. Oder wie ein Machtmittel über andere. Sie suchen nach Zeichen und persönlichen Offenbarungen, nach einer Weise, wie Gott ihnen die Zukunft in all den Einzelheiten voraussagt, so dass sie Sicherheit haben. Wir wollen das kontrollieren, was wir nicht sehen können. Oder durch besondere Offenbarungen uns einen Vorteil oder Macht verschaffen gegenüber anderen. Religion ist ein Gebiet, auf dem diese Sehnsucht mit viel Fantasie, aber auch tatsächlich bösen Mächten wachsen kann. Wie es in einer tragischen, in einer zerstörerischen Weise verbunden wird. Aber das ist nicht was Christus seiner Gemeinde verspricht. Zauberkraft, Wahrsagerei, sondern er heiligt sie, indem er sie lehrt, auf ihn sein Wort zu vertrauen, auch wenn wir es nicht sehen, was kommen wird. Auch wenn wir uns manchmal wünschten, seine Kraft in einer anderen Weise, in einer spektakuläreren Weise zu erleben. Wir sehen nicht, was das kommende Jahr bringt. Und wir hüten uns davor, in diesen großen Reigen der düsteren oder heiteren Spekulationen einzustimmen. Was wir tun wollen, ist auf Gott zu vertrauen, auf sein Wort zu hören, es angemessen auslegen, es gehorsam befolgen in diesem Jahr, das nun angebrochen ist. Und ja, möge Gott uns helfen, dass wir es in der richtigen Haltung tun, dass wir nicht naiv sind. Und ja, vielleicht hat so mancher eine Ahnung. Aber das, was uns Sicherheit verschafft, ist das Wort Gottes. Und das, wonach wir uns richten müssen und unsere Entscheidungen und unsere Taten ausrichten müssen, ist nicht das, was wir denken, was kommen wird, sondern das, was geschrieben ist. Wie Christus seine Gemeinde beherrscht. Und zuletzt, Jesus heiligt seine Gemeinde, indem er kultisch-religiöse Sicherheiten entfernt. Vers 12, da rotte ich deine Götzenbilder aus und deine Gedenksteine aus deiner Mitte und du wirst dich nicht mehr niederwerfen vor dem Werk deiner Hände. Da reiße ich deine Ascherim aus deiner Mitte und zerstöre deine Städte. Götzenbilder, sie können falsche Götter sein. Wie die Ascherim, die hier genannt wird, eine Fruchtbarkeitsgöttin, die erdachte Gemahlin des Götzen Baal. Falsche Götzen, Erfindungen von Menschen werden angerufen, als könnten sie Leben geben oder den Regen spenden, als hätten sie die Welt erschaffen, als gebühre ihnen Anbetung. Und damit wird Gott die Ehre geraubt und diese Ehre etwas gegeben, was absolut nichtig und leer ist. Die Bibel nennt Götzen manchmal Nichtse. Nichtse. Keine Kraft. Kein Leben. Götzen sind immer das Werk von Menschen, wie es hier heißt. Das ist der Kern. Es symbolisiert das, worauf die Menschen vertrauen. Martin Luther sagte treffend, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Es kann der Aberglaube sein. Man will den eigenen Segen, das eigene Glück selbst erzwingen durch irgendwelche Handlungen. Oder dass man sein Leben ganz von Geld oder dem Beruf oder dem Spaß in irgendwelchen Hobbys verschreibt, was zum Lebenssinn wird. Oder irgendwelche Befriedigung von Lüsten, denen alles unterstellt wird. Etwas wie einen Gott zu behandeln, außer dem lebendigen Gott, das hat keinen Platz im Leben eines Christen. Raus damit! Doch es ist auch eine Gefahr für das Glaubensleben mit Christus. Götzenbilder und Gedenksteine. Sie drücken die Sehnsucht aus, dass man etwas hat, was man sehen und berühren kann. Das Christentum ist ein Glaube an einen Gott, der unsichtbar ist. Dabei sind wir so geprägt von sinnlichen Erfahrungen, dass wir auch im Glauben immer wieder dazu neigen, durch Anzünden von Kerzen, durch irgendwelche kultischen Rituale, unseren Glauben irgendwie zu stärken. Wir wollen ihm irgendwelche besonderen Formen geben. Und wir meinen, wir könnten vielleicht durch irgendwelche sinnlichen Dinge Gott näher kommen oder seinen Segen oder seine Gunst verdienen. Und die Gefahr ist, dass das abbringt von der wahren Begegnung mit dem Herrn. Einen Rosenkranz beten ist etwas anderes, als dem Herrn zu begegnen. Gott hat uns sich nicht offenbart in Bild oder in Form, sondern in Wort und in Geist. Und die ihn anbeten wollen, sie müssen ihn anbeten in Wahrheit und im Geist. Möge Christus auch uns in diesem neuen Jahr heiligen. Und uns von all dem entfernen, was unser Vertrauen auf ihn hindert und unsere Sehnsucht nach Sicherheit auf irgendetwas hängt, was uns von Gott ablenkt. Ja, was unser Vertrauen auf Christus hindert, hemmt oder ablenkt, damit er uns gebrauchen kann, belebend und niederreißend. Durch die Verkündigung des Evangeliums und dem Zeugnis in Liebe und Gehorsam zu seiner Ehre. Und dazu möge uns der lebendige Gott uns beistehen in diesem neuen Jahr, in dem er uns vorangeht. Amen.